das hat mich so dermaßen, hat sich das eingeprägt, in Tanger vom Schiff zu gehen und auch durch diese enge Gasse mit diesen dunkelhäutigen Menschen in ihren Kaftans, mit diesen spitzen Mützen. Mhm. Und natürlich wollten die mir zunächst mal alles verkaufen, ne? Mhm. Was zu rauchen, ihre kleine Schwester, ein Hotel, klar, den beste Kebab oder was auch immer. Dieses Bedrängtwerden von einer völlig fremden Kultur, das war berauschend. Da musste man gar nicht Haschisch rauchen. Das war unglaublich.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und jetzt geht's wirklich wieder los. Die Schlaueren unter euch, und das sind natürlich die meisten, haben es vielleicht schon an der Eingangsmusik gemerkt. Wir sind zurück im normalen Betrieb, das heißt fast. Wir müssen unser Sommerspezial noch zu Ende bringen. Meine erste Reise. Und es gibt jemanden, der die Idee dazu hatte. Der hat nämlich ein ganzes Buch dazu gemacht. Und das ist mein lieber, geschätzter Kollege Gerhard Walter. Hallo lieber Waldo.
Hallo Hajo.
Die Älteren erinnern sich, wir haben diese wunderbare WM-Serie gemacht. Wann war denn das? Letztes Jahr?
Das war im November, Dezember.
Genau, die WM in Katar, die man auch schon wieder fast verdrängt hatte. Und du hast dieses wunderbare Buch gemacht, Die erste Reise, herausgegeben von Gerhard Walter, sehr schlau, du hast andere schreiben lassen.
Ich habe aber auch selber ein bisschen was gemacht. einige so ein bisschen ins Deutsche übersetzt, als Lektor.
Und das Interessante an dem Buch ist, es sind lange Geschichten, es sind lebensverändernde Geschichten. Unsere, meine erste Reisegeschichten waren Schnurren. Okay, ich fand Ingo Schulze sehr beeindruckend, der zum Beispiel erklärt hat, dass er in einem Sommer bei einem befreundeten Künstlerpaar verbracht hat, zwei Malern. Und die Frau, die Malerin, hat ihm gesagt so, ach, du willst was mit Texten machen, mit Schreiben, beschreib doch mal die Wolken und den Himmel und die Hecke und sowas und das zeigst du mir morgen. Und er hat sich als 15- oder 16-Jähriger zum ersten Mal in seinem Schreiben ernst genommen gefühlt. Er hat das bislang immer, wie man das so als Teenie macht, so Tagebuch, so Versuche. Und zum ersten Mal in so einem künstlerischen Umfeld hat ihn jemand, hat gesagt, ey, das ist gut, was du machst, mach noch mehr und so. Großartig, das fand ich, das war so ein life-changing Moment. Ja. Bevor wir zu deinem Buch kommen, deine erste Reise, Waldo, ich meine, wir wissen alle, du kommst aus der bayerischen Provinz, das ist ein hartes Schicksal. Wohin fährt man da zuerst? In die Jugendherberge nach Bad Wiessee?
Wir sind nirgendwo hingefahren, außer vielleicht in die Jachenau zum Baden oder zum Sylvensteinspeicher zum Baden oder zu den König-Ludwig-Schlössern. Das waren so unsere Familienausflüge.
Es gab aber keinen Familienurlaub bei euch?
Nein. Mein Vater war Maurer, das Geld war immer knapp und das wenige Geld, das da war, wurde natürlich in unser kleines Häuschen gesteckt. Und Sommer hatte mein Vater Urlaub und hat in der Zeit natürlich schwarz gearbeitet, um das Geld zu verdienen fürs Häuschen. Insofern, nein, gibt's nichts, worüber ich jetzt groß erzählen könnte oder angeben könnte.
Entschuldige, dass ich dich unterbrechen muss. Du hast deine allererste Reise. Du bist halt als Schriftsteller fantasiebegabt, hast du dir ausgedacht.
Der Punkt ist, dadurch, dass ich nicht.
Gerhard Relotius Walter, bitte.
Ja, ich war schon Relotius, da war der noch gar nicht geboren. Nein, das ist ja der Auslöser der ganzen Geschichte. Ich hatte nichts zu erzählen. Und habe mich darüber auch geschämt, vor allen Dingen, als wir aus den Sommerferien zurückkamen und einen neuen Lehrer bekamen und der kam aus München und das war schon sehr, sehr weit für uns in diesem oberbayerischen Dorf und der sagte, schönstes Ferienerlebnis, Aufsatz, Deutsch.
Der Klassiker.
Naja, aber man muss natürlich dazu wissen, in Oberbayern wurde im Sommer nicht Urlaub gemacht, sondern Heu. Also viele hatten nichts zu erzählen oder wenig, aber ich habe mich sehr geschämt und habe deswegen einen Aufsatz geschrieben, in dem ich eine Italienreise erfunden habe.
Und du warst noch nie vorher in Italien?
Nein, ich wusste, dass es Italien gibt. und habe mir dann alles, was es dazu gab, an kleinen Bildern und Eindrücken zusammengesammelt. Es gab da einen italienischen Bauarbeiter, der wohnte in einem Bauwagen an der Müllhalde. Da kamen wir mal beim Spazierengehen vorbei. Dann gab es eine Eisdiele in Bad Tölz. Eine Pizzeria gab es auch schon. Okay. Eine, ja. Und dann gab es natürlich Radio, Adriano Celentano, Azzurro, solche Dinge.
Hammer, ja.
Und einen Mann namens Vico Toriani, der goldene Schuss im Fernsehen. Das hat dann lange gedauert.
Der goldene Schuss, Mann.
Das hat dann lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass Vico Toriani Schweizer war.
Gut, Italo-Schweizer.
Eine Sache noch, die war ganz, ganz entscheidend. Meine Großeltern fuhren mal mit dem Bus zum Törgelen nach Südtirol. Und meine Großmutter kam.
Ganz kurz für alle, die es nicht kennen, Törgelen ist im Herbst, wenn die Ernte, also
der junge Wein.
Der junge Wein, aber es ist halt auch so genau. Dieses Feiern von, wir bringen die Äpfel rein und ne?
Ja, es ist so eine Art Erntedank-Geschichte. Genau. Ne?
Anderes und, Wort für man betrinkt sich.
Ja, man betrinkt sich und man isst und es gibt eine Marende, was Jause, Brotzeit, solche Dinge. Mhm. Das wird ein bisschen gefeiert. Und meine Großmutter kam zurück und sagte, der Brenner. Mhm. Als sie über dem Brenner war, da war das Licht ganz anders und die Luft war ganz anders. Und jedes Mal, wenn sie an den Brenner denkt und wie sie da drüber gefahren ist, da ging es ihr gut. Das habe ich mir auch gemerkt.
War das bei dir auch so, dass allein dieses Wort Brenner, das hatte ja schon irgendwie ein bisschen was, naja, Angstmachendes, da brannte was. Und ich konnte mir als Kind nicht vorstellen, was das ist. Für mich war das eher so wie bei Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer, so eine Art Portal, wo irgendwo Flammen, ich weiß nicht was, Höllenfeuer war, wo man durch musste. Mhm. Allein dieser Name Brenner war für mich schon so unglaublich magisch. War das bei dir auch so?
Nö, das war weit banaler. Das war ganz einfach die Grenze zu Italien.
Ja gut, du als Südeuropäer
wusstest das. Naja, wir waren ja nicht so weit weg. Ne? Bis zum Brenner brauchst du von Bad Tölz ungefähr anderthalb Stunden. So.
Von Münster aus gesehen war der Brenner was mythologisch aufgeladen.
Kann ich gut verstehen.
Allein durch diesen Namen, ja.
Kann ich gut verstehen. In meinem Kontext natürlich, da fuhr man mit dem Bus drüber. Ne? Aber es war die Grenze zu Italien. Und ich habe mal dann gefragt, was denn hinter dem Brenner dann sei.
Ja.
Ne? Da ist Italien. Und da ist das Meer. Mhm. Und das war, wenn man jetzt so diese kleine Welt in einem, im Isarwinkel, einem Gebirgstal ist zu viel, aber es sind schon Berge und es ist eher klein und die Vorstellung Meer, das war schon sehr berauschend. Also Italien hat sich bei mir schon sehr, sehr früh als Sehnsuchtsland und als sozusagen als Synonym für Freiheit.
Und was stand jetzt in diesem legendären Aufsatz?
Naja, wir sind losgefahren mit unserem VW Käfer und ich hatte meine Luftmatratze dabei und meine Schwimmflossen und dann kamen wir da am Meer an und das war natürlich ganz blau, blau, blau und die Sonne war ganz, ganz hell und es war warm und das Eis schmeckte wie in der Eisdiele in Bad Tölz und die Pizza war wie im Concadoro, nur größer und ja, so viel stand nicht drin in dem Aufsatz, außer dass es eben schön war da und es und eines war ganz wichtig und als wir dann zurückfuhren, habe ich geweint, weil ich nicht mehr nach Hause wollte.
Sagenhaft. Und du hast dafür Bestnote bekommen und ein Autoquartett.
Naja, jetzt muss man wissen, ich komme ja aus einem bayerischen Bauerndorf. Mhm. In bayerischen Bauerndörfern spielt natürlich die Kirche eine große Rolle. Und man geht dann sonntags in Gottesdienst und dann gibt es natürlich in der Liturgie immer dieses Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa und dann schellen die Ministranten und so und du weißt, naja, also eigentlich bin ich ein kleiner Sünder. Also ich schreibe das auf und die Aufsätze werden zurückgegeben und alle haben ihren Aufsatz zurück, nur ich nicht. Mhm. Und der Lehrer sagt, Gerhard, komm bitte nach vorne. Und mir war klar, mea culpa. Und damals wurde ja noch mit dem Haselnussstock auf die offenen Handflächen geschlagen, wenn man Mist gebaut hatte in der Schule. Ich bin ja schon ein bisschen älter.
Wie? Da gab es richtig
einen Ja, Stock. Körperliche Züchtigung. Ja, ja.
Einmal oder mehrfach?
20.
Ach komm.
Ja. Für
auf
größere,
die offenen
für,
Handflächen.
Auf die ausgestreckten offenen Handflächen.
Und wenn du weggezogen hast, gab es 10 extra.
Du hast nicht weggezogen.
Okay.
Also gut, es liegt schon eine Weile zurück. Insofern, also in eine tiefe Analyse will ich da jetzt, glaube ich, nicht gehen. Aber tatsächlich war mir klar, jetzt wird's übel. Und der Lehrer sagt, Gerhard, lies deinen Aufsatz vor. Mhm. Und das waren dann schon die schwierigsten 10 Minuten meines noch jungen Lebens. Ich rechnete mit dem Schlimmsten. Und als ich fertig war, sagte der Lehrer, so, liebe Mitschüler, nehmt euch ein Beispiel an eurem Freund Gerhard. So stelle ich mir einen tollen Aufsatz vor, 1 mit Stern, und dann bekam ich ein Autoquartett. Und das Schöne war, na, dass wenn du jetzt das zusammenbringst, na, Scham, man hat nichts, man ist irgendwie
sozial,
es, man merkt schon, es gibt ja Fernsehen, es gibt da draußen so, und wir haben nichts. Ne? Und gleichzeitig kombiniert mit diesem Schuldduktus, den die katholische Kirche den Menschen da oktroyiert hat, also Schuld und Scham waren so das Lennon und McCartney meines jungen Lebens. Und plötzlich, als ich dann dieses Autoquartett bekam und Anerkennung, war ein ganz komisches, interessantes Gefühl. Es war keine Schuld und keine Scham. Und es ist mir dann erst viel später, und das steht dann auch in diesem Text, ist mir viel später erst dann klar geworden, was ich da gefühlt habe. Ödön von Horváth hat ein Buch geschrieben, das heißt Der jüngste Tag, in dem der Bahnhofsvorsteher Hudetz im Gasthaus mit der Bedienerin poussiert und dabei vergisst, eine Weiche zu stellen. Es kommt zu einem großen Zugunglück, Menschen sterben, doch Hudetz leugnet. Er leugnet beharrlich mit dem Argument, wenn es einen lieben Gott gibt, der wird mich schon verstehen.
Und das hast du auch gedacht. Ist das jemals aufgeflogen mit dem Aufsatz oder hast du dich selber bekannt?
Nein, das ist nicht aufgeflogen.
Ah, okay. Die Mitschüler hatten ja mitgekriegt, dass du in Italien bist oder
hätte passiert. Es hat auf jeden Fall keine Konsequenzen gegeben.
Okay. Ne? Lass uns zu deinem Buch kommen. Die erste Reise ist entstanden in der ersten Zeit der Pandemie. Wir erinnern uns alle, das war die Zeit, wo wir eingesperrt waren, wo wir uns über so Kartons hergemacht haben, die vielleicht schon Jahre irgendwo hinten in der Ecke standen oder im Keller. Und
Schubladen ausgeräumt, Fotos sortiert.
So, und diese, auf einmal kriegte das früher so eine Bedeutung, weil wir alle wussten, irgendwas verändert sich jetzt hier in unser aller Leben. Und das war für dich der Impuls zu sagen, komm, jetzt lass uns doch mal auf so eine, ja, Nostalgiereise gehen.
Naja, also was sich verändert hatte, war, dass es plötzlich kein Vorwärts mehr gab. Also nicht nächste Destination, nächste Sensation, gerade im Reisen. Und wenn der Blick nicht nach vorne gehen kann, dann geht er zwangsläufig zurück. Und ich glaube, dass wir in der Zeit, und zwar alle, in irgendeiner Form wieder unsere Erinnerung entdeckt haben. Und so war es bei mir.
Aber dieses meine erste Reise, und ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt, erst jetzt auch durch diesen Sommer und die Beschäftigung damit, ich habe gemerkt, wie unglaublich wichtig das ist für Menschen. Jeder hat eine andere Geschichte. Am Ende ähneln sie sich, weil es geht immer um irgendein Auto, das kaputt ist oder zu viel Ravioli oder ein Zelt, das abgesoffen ist oder so. Also die Geschichten ähneln sich und trotzdem hat man das Gefühl, erwachsen werden, dieses Selbstverantwortliche, ganz basale Dinge, wo schlafe ich die nächste Nacht, wie kriege ich was zu essen, wie bin ich sicher, wie komme ich vorwärts. Also eigentlich ganz archaische Dinge, die man eben ohne Mama und Papa, Lehrer, ich weiß nicht was, Sporttrainer, Trainerin lösen muss. Und Ingo Schulze, interessanterweise hat der mich, glaube ich, von allen so mit am meisten beeindruckt. Der hat gesagt, ich bin als anderer Mensch aus diesen Sommerferien rausgekommen, als ich reingegangen bin. Das ist was passiert.
Das war die Prämisse, das war so der Ansatz für das Buch. Das war also meine Idee zu sagen, was war, es muss nicht technisch die erste Reise gewesen sein. Ne? Jeder hat ja so einen, irgendeinen Schulausflug oder mit den Eltern, jeder hat sowas erlebt. Aber es gibt natürlich eine wirklich erste Reise. Und das ist die, die den Blick auf die Welt verändert, die den Blick auf sich selbst verändert. Und man kann es vergleichen so wie die erste Liebe. Ne? Das ist nicht das erste Mädchen, ne, wenn du ein Junge bist. Aber es ist dieses Mädchen, das dir für immer bleibt. Ne? Das erste Mal, das vergisst du nicht. Und die erste Reise kann natürlich, die kann viele Formen haben. Aber sie braucht natürlich, um es wirklich die erste Reise zu sein, noch so einen tiefen Boden darunter.
Und deswegen ist die Definition von erster Reise, meiner ersten Reise, es ist eigentlich die, die ich als solche definiere. Das ist mir im Gespräch mit den ganzen Leuten so aufgefallen. Ja, klar waren wir mal hier und mal da und so, aber die, an die ich mich erinnere, da wo was passiert.
Das ist die, da kam ich nicht als der zurück. So. Als der ich losgefahren bin.
Meine erste Reise, wenn ich das mal hier ganz unauffällig einflechten darf, da hat mich die Erzählung von Saskia Esken, der SPD-Chefin, sehr, sehr berührt. Die ist nämlich damals, sie kommt ja aus Baden-Württemberg, getrennt als 15-, 16-Jährige. Damals in den 70ern, 80ern war das durchaus eine normale Fortbewegungsart. Man stellte sich mit dem Daumen an die Straße und hoffte, dass irgendjemand stehen blieb und einen mitnahm. Entweder bis ins nächste Dorf, in die Stadt oder aber von der Raststätte Münsterland bis nach Avignon oder sowas.
Da, wo ich herkomme.
Trampen, würdest du, ich meine, du hast auch einen Sohn, der jetzt Teenager ist, würdest du ihm heute erlauben, von Berlin aus, ich sag mal, nach Avignon zu trampen per Autostopp?
Das würde intensive Diskussionen auslösen, vor allen Dingen mit meiner Frau, also mit der Mutter. Nein, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, gab es oft gar keine andere Möglichkeit. Nur wir sind nicht nach Avignon getrampt, sondern haben halt versucht, 15, 20 Kilometer zu überwinden oder München zu erreichen, was 50 Kilometer weg war.
Aber du steigst bei einem wildfremden Menschen in ein Auto. Das ist etwas, was heute, ich glaube, schwieriger wäre, auch keine Ahnung, ob das was mit Digitalisierung, permanente Angst oder sowas zu tun hat. Die Tatsache, dass mich jemand mitnimmt, zeigt doch eigentlich schon mal, der ist netter. Es sei denn, er ist jetzt, keine Ahnung, ein Serienmörder oder sowas und sucht neue Opfer. Aber das ist statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Mhm. Wir sind damals mit 15 aus Münster nach Südfrankreich getrennt. Wir haben auf Autobahnraststätten unsere Zelte aufgebaut, irgendwo wahrscheinlich in größeren Mengen menschlicher Hinterlassenschaften. Ich würde das meinen Jungs, ich hätte es denen glaube ich nicht erlaubt.
Gleichzeitig, ich habe auch immer Tramper mitgenommen, eben aus der Erfahrung heraus, dass ich selber Tramper war.
Ja.
Ja, das war auch teilweise sehr, sehr gewinnbringend. Man hat einfach so diese... Wie so diese Multiple Choice, ne? Irgendwie das Schicksal schmeißt dir einen völlig fremden Menschen ins Auto und du hast Gespräche, die du sonst nie gehabt hättest.
Was war denn deine erste richtige Reise allein?
Das war tatsächlich alleine.
Also meine erste Reise.
Ja, war Marokko. Marokko.
Da warst du
aber schon. Da war ich 17.
Mit 17 in Marokko?
Sommer 78, da bin ich im September 18 geworden.
Aber als junger Mann fährt man doch im Wesentlichen nach Marokko, um da Haschisch zu kaufen, oder?
Ich wusste, dass es das gibt, aber das hatte ich damals noch nicht entdeckt. Auch noch nicht das Bedürfnis danach.
Aber warum Marokko?
Weil es weit weg war. weil es bei Interrail tatsächlich der am weitest entlegene Punkt war, den man erreichen konnte und natürlich auch der fremdeste Punkt, den man erreichen konnte. Und ich muss sagen, das hat mich so dermaßen, hat sich das eingeprägt, in Tanger vom Schiff zu gehen und auch durch diese enge Gasse mit diesen dunkelhäutigen Menschen in ihren Kaftans, mit diesen spitzen Mützen. Mhm. Und natürlich wollten die mir zunächst mal alles verkaufen, ne? Mhm. Was zu rauchen, ihre kleine Schwester, ein Hotel, den beste Kebab oder was auch immer. Dieses Bedrängtwerden von einer völlig fremden Kultur, das war berauschend. Da musste man gar nicht Haschisch rauchen. Das war unglaublich.
Was hat dich da verändert? Also wie bist du verändert nach Hause gekommen?
Das hat mich sehr, sehr selbstbewusst gemacht.
Mhm, das kenne ich
wissen,
auch.
Zu wissen, dass ich das hinkriege.
Mhm, unbesiegbar.
Ja. Der eine mag ein Hotel zu finden, war nicht das Problem. Aber es war tatsächlich mit diesem wenigen Schulfranzösisch sich durchzulavieren, nicht in Schwierigkeiten zu kommen, all diese ganzen Drohkulissen, die man tatsächlich ja auch mitgenommen hat auf die Reise. Es war eine Mutprobe.
Absolut. Ne?
Und diese Mutprobe zu bestehen, das hat mich unglaublich stark gemacht damals, als ich zurückkam. Und ich hatte viel zu erzählen, was mir natürlich auch das Ohr von vielen meiner Kumpels geschenkt hat. Und
du hast dich was getraut, ne? Du hast dich was getraut.
Und ich hatte was erlebt.
Ja.
Ich hatte ganz, also man könnte jetzt eine Stunde darüber reden. Vor allen Dingen, ich bin ja dann bis Marrakesch und von Marrakesch dann aus noch über den Hohen Atlas. Mhm. Und es hat sich in meinem Kopf so eingebrannt, auf einer Dachterrasse über diesem Schlangenmarkt, dem Jemnal Fna, zu sitzen, Pfefferminztee zu trinken und auf die schneebedeckten Berge zu blicken und 3 Tage später dann mit dem Bus da drüber zu fahren und das alles zu bewältigen. Das war ein großartiges Gefühl.
Was mir aufgefallen ist bei unseren ja fast 40 meine erste Reise berichten, fast jeder oder jede zweite hat darauf hingewiesen, das war noch zu einer Zeit, als es keine Smartphones gab. Erstens, wir konnten nicht für jeden Scheiß nach Hause telefonieren, so von wegen, wie geht's dir denn, mein Kleiner? Viele haben noch Postkarten geschrieben, die dann aber eine Woche brauchten und längst veraltet waren.
Ja, manche kamen erst an, als mal wieder zu Hause
so war. Und das andere ist, du hattest nicht Google Maps oder Holiday.com Booking irgendwas, wo du jederzeit gucken konntest, wo ist ein Hotel, wo muss ich lang. Du musstest fragen, du musstest damit fertig werden, dass das Hotel ausgebucht war und.
Jede Ankunft war ein Abenteuer, weil du nicht wusstest, wo führt mein Weg hin.
Die Digitalisierung, insbesondere die Smartphonisierung, hat, glaube ich, dieses meine erste Reisegefühl ein bisschen relativiert, weil du bist nicht mehr so weit weg, so unerreichbar, wie du damals in analogen Zeiten warst. Meine Mutter wusste zum Teil wochenlang nicht, wo ich war.
Same here.
Also ich war auch kein besonders begeisterter Postkartenschreiber.
Also mit Mitte 20 war ich mal 3,5 Monate in Süd- und Mittelamerika. Meine Mutter wusste zu keinem Zeitpunkt, wo ich war. Was man nicht vergessen darf, es gab ja nicht nur kein Smartphone, es gab auch keine Kreditkarten oder keine EC-Karten.
Traveler
sind ja mit American Express Traveler Checks eingenäht in der Jeans an unterschiedlichen Stellen los. Und es war also, Kostenmanagement war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du musstest jeden Tag rechnen, wie viel kann ich ausgeben? Und du bist an vielen Souvenirs vorbeigegangen, weil die einfach in dem täglichen Budget nicht mehr drin waren.
Geht nicht. Da kann ich mich auch noch dran erinnern und auch so diese Hilferufe. Ne? Heute rufst du zu Hause an, Papa, schick mal über PayPal 100 Euro. Völlig. Ich weiß gar nicht, wie man damals, ich glaube, es gab so Postanweisungen, die aber ewig dauerten, tierische Gebühren kosten oder sowas. Insofern die entscheidende Frage, dieser Zauber der ersten Reise, so alleine ganz weit weg, ist der mit der Digitalisierung kleiner geworden oder verschwunden?
Schwer zu beantworten. Ich kann ja nur meine Geschichten erzählen. Ja. Wir können alle nur unsere Erfahrungen wiedergeben. Ich glaube, dass wir natürlich, nachdem wir schon so viele Reisen gemacht haben, jetzt gar nicht vergleichen können, wie das Gefühl ist, für einen Teenager in der heutigen Zeit seine erste Reise zu machen. Da gibt es Aspekte, die für uns ja auch gar nicht mehr relevant sind. Das erste Mal alleine ist, glaube ich, zeitlos.
Ja, interessant, was meine Jungs so erzählen und was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe. Instagram, TikTok spielen eine riesige Rolle, weil in jeder touristischen Destination, wo irgendwas los ist, wo irgendwas geboten wird, da gibt es eine Klippe oder einen Wasserfall oder ein Bauwerk oder einen Park oder so. Und da gibt es dann halt den einen Ort, wo man sein Foto macht. Und dieses Abfahren von Instagram-Fotospots, da wäre ich früher nie auf die Idee gekommen.
Naja, ich bin die Fotos aus alten Merian-Heften abgefahren.
Eine Orientierung
hat's immer gegeben. Tatsächlich, ich glaube, es geht, wir dürfen das nicht kleinreden. Tatsächlich, der Zauber des ersten Males alleine unterwegs zu sein, der ist, wie ich schon gesagt habe, zeitlos. Das, es ist auch die heutige Welt, bietet die jungen Leuten ja immer noch genug Herausforderungen, trotz der ganzen Dinge, die es vielleicht einfacher machen. Aber vielleicht macht es das auch schwieriger, ich weiß es nicht.
Ich habe ja im Zuge dieser ganzen Recherchen und diesem Einsammeln von Geschichten, dachte ich mir, eigentlich müssten wir im nächsten Sommer so eine Serie machen, die heißt Meine letzte Reise. Wie stellst du dir eigentlich deine letzte Reise vor, wo du vielleicht noch in der Lage bist, unterwegs zu sein oder so? Oder ist das makaber?
Ich weiß nicht, an welches Publikum du dich damit richten
willst. Keine Ahnung, ich frage mich, ob das eine ähnliche Bedeutung hat wie die erste Reise. Also wenn ich weiß, ich sterbe bald, weil ich eine Krankheit habe oder vielleicht, weil ich einfach nur alt bin, fahre ich dann nochmal zurück an Punkte, die mir besonders viel bedeutet haben an meinem Leben, wovor ich persönlich nur warnen kann, weil es ist immer wieder enttäuschend, irgendwohin zurückzukommen, wo man dachte, da sind Wunder, was für Dinge passiert und da sieht das so und so aus. Die Erinnerung ist eine solche Bitch, die malt diese Bilder komplett neu. Was würdest du auf deiner letzten Reise machen?
Ich möchte gar keine letzte Reise machen, ich möchte immer nur die vorletzte machen.
Ja, sehr schön, meine vorletzte Reise heißt als Format dann.
Ich glaube, die letzte Reise ist ja fast identisch mit dem letzten Geleit. Ne?
Das ist die allerletzte.
Das ist dann tatsächlich, ich glaube, die Vorstellung ist nicht besonders sexy, darüber zu
okay,
nachzudenken.
Okay, streichen wir diese Idee. Zum Schluss, dieser Sommer. Hast du eine schöne Reise unternommen?
Wir fahren immer nach Hiddensee, weil meine Frau da seit ihren Teenager-Tagen hinfährt.
Interessantes Konzept, man fährt immer an denselben Ort. Gut oder nicht gut?
Resoniert sowohl das? Als auch.
Ja.
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und finde es auch schön. Mhm. Anfangs war ich erschrocken von dieser Überschaubarkeit und diesem Mangel an Aufregung.
Hiddensee muss man sagen, keine Autos, eigentlich
nein,
gar
schlechte
nichts,
Infrastruktur,
ne? Genau.
Auch nicht besonders hübsch, also viele architektonische Altlasten der untergegangenen DDR.
Aber radikal entschleunigt.
Aber ein spezieller Ort.
Ja.
Wenngleich, das ist natürlich so ein Dutzend-Argument. Jeder Ort ist speziell. Man muss halt nur hingucken.
Naja, hat den Vorteil, du hast keine lange Anlaufzeit, du kennst die Leute, du kennst die Umgebung, du weißt das alles, du musst dich nicht orientieren, du kommst ökologisch sauber dahin, du musst nicht fliegen, du hast keine Zeitverschiebung. Also das Vertraute hat ja was.
Ja, das Vertraute hat etwas und es ist tatsächlich ein schönes Erlebnis. Ich mag es inzwischen sehr, weil es eben so überschaubar ist und unaufgeregt und wie so oft liegt das Schöne halt tatsächlich im Detail.
Wir hatten eine gute Woche in Masuren, so viel zum Thema meine letzte Reise. Suse wollte, das war schon seit vielen Jahren ihr Wunsch, schon vor der Pandemie, dorthin, wo ihre Großmutter geboren und aufgewachsen ist, so im östlichen Polen, also eine ganze...
Sehr nah, es ist im Osten, Nordosten, ne?
So, du bist so 700 Kilometer von Berlin tatsächlich unterwegs, die Enklave Königsberg, also Kaliningrad, russisch, ist gleich um die Ecke, Litauen nicht weit weg, Belarus nicht weit weg, also du hast auf einmal das Gefühl, so mittendrin zu sein im Weltgeschehen, es donnern dann auch mal so die Jets über dich und du denkst dir, das ist jetzt bestimmt keine Übung, sondern irgendwas Ernstes. Und ich habe mal wieder festgestellt, was ich alles nicht weiß, was auf dieser Welt alles passiert und passiert ist. Und ich habe keine Ahnung. Also wer damals da alles so hin und her marschiert ist, wir waren in der Wolfsschanze, also im Führerhauptquartier seinerzeit, auch das. Also die Poloshirts mit der Aufstickerei Wolfsschanze fand ich schon grenzwertig. Ich hätte mehr Nazis erwartet, aber es waren halt ganz normale touristische Familien, die da waren.
Also zunächst mal finde ich es sehr, sehr berührend, an den Ort zurückzukehren, wo ein Vorfahr herkommt. Mhm. Das finde ich sehr berührend. Darüber hinaus ist tatsächlich Polen und gerade dieser Teil Polens natürlich vom im historischen Kontext hoch dramatisch. Ne? Das Land hat sich, ja bewegt wie eine herrenlose Luftmatratze und ist teilweise auch verschwunden, komplett verschwunden. Ja. Das ist ganz, ganz viel mit Geschichten verbunden, Geschichten der Menschen und die ihre Spuren hinterlassen haben. Ich glaube, dass sich das in vielerlei Hinsicht mitnimmt und es eben nicht nur eine Reise ist, sondern darüber hinaus ein Erlebnis, Erkenntnisse. Das geht in die Seele, das ist ganz, ganz toll.
Also Hiddensee und Masuron, das ist doch gar nicht so schlecht für diesen Sommer.
Ja, darf ich noch ganz schnell was erzählen unbedingt. Zu unserem Buch, die erste Reise, erste Reise. Weil sie den Blick auf die Welt, das Leben und auf einen selbst verändert, wie die erste Liebe. Das war jetzt der Untertitel. Und mitgemacht haben so tolle Leute wie der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm, der mit 19 für ein Jahr nach Paris gegangen ist. Lukas Vogelsang hat die erste Reise seines Vaters nacherlebt. Sein Vater, Rechtsanwalt, war ein großer Bukowski-Fan, mhm. Charles Bukowski, und ist dafür nach Los Angeles gereist, um ihn zu finden. Und er hat ihn gefunden. Was glaubst du wo?
Charles Bukowski trifft man in der Kneipe.
Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber er hat ihn auf der Rennbahn getroffen und zwar in der Toilette. Und hat sich dann auch noch ein Autogramm in seinen deutschen Personalausweis reinschreiben lassen. Okay, wir haben Niklas Mark, der hat in New York eine Woche im Auto vor dem Gramercy Park Hotel geschlafen.
Anushka Roshani, die war auch schon bei uns im Podcast und erzählte von einer ganz besonderen, nämlich einer psychedelischen Reise. Sie ist ärztlich betreut ein paar Mal auf LSD gewesen und das nennt man, glaube ich, einen ordentlichen Trip.
Interessant für eine Frau, die nie in ihrem Leben Alkohol getrunken hat.
Ja.
Sarah Levy hat sich erinnert an ihre Reisen als Kind, also angefangen als Säugling zur jüdischen Familie in Israel. Und aus diesem Text, den sie darüber geschrieben hat für die erste Reise, ist sogar ein Buch geworden. Sie hat ihre israelische, jüdische Geschichte aufgeschrieben unter dem Titel 5 Wörter für Sehnsucht. Was haben wir noch? Wir haben Giuseppe Di Grazia im Alter von 7 Jahren von Sizilien nach Saarbrücken und er erzählt die Geschichte über den Ätna, diesen mystischen Berg der Erinnerung, der Vergangenheit und der Legende seines Großvaters. Ingo Peetz fährt nach Belarus zu den Anfängen von Lukaschenko, um Russisch zu lernen und geht da natürlich nicht nur im Russischen unter, sondern auch im Alkohol.
Klar, Alkohol spielt interessanterweise auf meine erste Reiseerzählung auch immer irgendeine Rolle. Also wer nicht betrunken war, war bekifft. Also irgendwas war immer im Blut. Gehörte dazu.
Ja, aber das ergibt sich ja von alleine. Das ist ja die erste Reise, dieses Freiheit, Befreiung, das findet dann eben auch in solchen Dingen statt. Was haben wir noch? Wir haben Hans-Jürgen Burkhardt, eigentlich ein Fotograf, ein sehr berühmter Fotograf und ein sehr, sehr toller Fotograf, der ganz viel in Russland fotografiert hat in diesen schwierigen Zeiten damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und der aber ist als junger Mann nach Kanada und Alaska gefahren, um dort eine Fotoreportage zu machen über Hundeschlittenrennen.
Ah.
Schon 4 Monate später kam er zurück mit den Erlebnissen von 60 Grad minus und Eichhörnchensuppe mit Kartoffeln, weil er mit irgendeinem Trapper eingeschneit wurde. Aber ich kann es gar nicht wiedergeben. Tanja Kibamanis und die Voodoo-Geschichte in Benin, eine unglaublich tolle Geschichte. Eigentlich sind alle toll. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen.
Lieber Waldo, ganz herzlichen Dank, dass du diese Brückenfolge zwischen unserer Sommerserie und dem Normalbetrieb bestritten hast. Immer wieder ein Gewinn mit dir. Am Freitag werden Paul und Suse und ich diesen Sommer einmal kurz bilanzieren und am kommenden Montag hauen Paul und ich dann wieder ganz normal im Betrieb die Montagsfolge des Mutmach-Podcasts raus. Und darauf freuen wir uns schon. Lieber Waldo, vielen Dank.
Ich danke dir, lieber Hajo.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.